Test. Bin ich auf der richtigen Spur?
Du hast ordentlich Ausschlag, Christoph?
Ja.
Du
ich glaube schon.
Aber das
habe ich Ausschlag? Habe ich Ausschlag? Naja, viel Ausschlag habe ich nicht.
Das ist eigentlich was Gutes. Ja.
Naja, ein bisschen Ausschlag habe ich so. Ein bisschen Pickelchen auf der Linie.
Willkommen zur 558. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben unser Sofa auf die Bühne gestellt und sprechen dort für euch über den Film A Star is Born. Mit mir hier als der betrunkene Rockstar, das ist Robert Krüger. Und in seiner Paraderolle als Lady Gaga, Christoph Perner.
Guten Abend. Und Stefan Giesbert kommt gerade von seinem Auftritt im Travestie. Lokal zurück, Travestie-Club zurück.
Hallöchen! Aber das ist übertrieben.
Nein, nicht übertrieben genug.
mehr schaffe ich heute Abend, glaube ich, nicht mehr. Okay. A Star is Born ist sogar im Kino, oder?
Ja,
der mit Barbara Streisand.
Alter Schwede, sind wir.
Nein, es ist nicht der mit Barbara Streisand, es ist auch nicht der mit Judy Garland. Ja, es ist der mit Lady Gaga.
Mit Lady
Und der
Gaga.
Ist sogar relativ neu noch im Kino.
Okay.
Also
dann.
Ja.
Star is Born. Worum ging's?
Es geht um einen Musiker, der gleichzeitig auch Alkoholiker ist und drogenabhängig und der eines Nachts in einer Travestiebar, in die er zufällig reingerät, weil er einfach noch was zu trinken braucht und es ihm egal ist, wo er es herkriegt, trifft er auf eine junge Musikerin, die aber keinen Durchbruch bisher hatte und das eben, die ist von Lady Gaga gespielt und er verhilft ihr zu Erfolg, indem er sie eben mit auf die Bühne nimmt und eben mit ihr im Duett singt. Und sie hat dann einen kometenhaften Aufstieg. Und er einen eben solchen Niedergang. Die beiden verlieben sich dann auch und heiraten. Und ja, und er verfällt halt immer mehr Alkohol und Drogen und blamiert sie auch ordentlich. Und ja, ist halt, bei der einen Seite geht's hoch und bei der anderen geht's runter. Ne? Das okay. ist die Story.
Was aber natürlich in so einer Beziehung jetzt nicht
nicht zuträglich ist,
nee. Nee, auf so eine partnerschaftliche Ebene, das wird schwer, kann ich mir vorstellen.
Ja, genau. Und darum geht's auch. Also ist ein bisschen die Frage, was das für ein Film ist. Ob es ein Liebesfilm ist oder ein, ja, eigentlich ist es ein Musikfilm in erster Linie, aber es ist eine, ja, oder eine Liebestragödie. Tragödie ist es eigentlich, ja.
Aber es wird nicht jetzt so gesungen wie bei einem Musical oder sowas.
Also es ist schon ein Musikfilm. Es wird sehr viel gesungen.
Okay.
Singen auch sehr gut, beide. Also Bradley Cooper hat ja die männliche Hauptrolle gespielt und auch Regie geführt. Ich glaube, seine erste Regie. Und der singt echt gut. Also gleich beim ersten Lied, was er gesungen hat, die Therese so zu mir gesagt, ja, singt er das selbst? Und ich gesagt, ja, singt er selbst. Also jedenfalls nach meinen Informationen. Und ist wirklich überzeugend, wirklich gut. Also
in dem die Musik Interview habe ich gehört, dass Lady Gaga keinen Bock darauf hatte. Sie hasst wohl Filme, wo die Leute nicht selbst singen. Und hat dann Bradley Cooper davon überzeugt, dass das doch besser wäre, wenn das nicht
so ist. Ihn genötigt. Ja, nee, also er ist super überzeugend als die Rolle, die er spielt, also als dieser Rockstar oder Country-Star oder Country-Rockstar, wie man auch immer es nennen will. Also das ist wohl schon, im weitesten Sinne kann man schon auch sagen, ist das schon noch Country oder das Country-Genre, auch was die Zuschauer angeht. Aber ja, das ist schon Rockmusik, also das ist auch nicht weniger Rock als Springsteen oder keine Ahnung. Okay. Dieser alte Herrenrock ist nicht so meins, deswegen, ich bin ja nicht so bewandert, aber.
Altherrenrock.
Ja, es ist nicht Heavy Metal, ja? Also, ja. Oder entsprechendes. Ja.
Aber wir beobachten schon mehr die beiden in ihrer Beziehung oder wir beobachten schon Bühne und Showgeschäft?
Nee, nee, es ist auch ganz viel Bühne und schon auch so Showbusiness. Also die, so sie hat dann eben so einen Manager und der hat halt ganz andere Vorstellungen davon, wie das zu laufen hat als ihr Mann. Und ja, und man sieht schon auch so, wie es halt, ja, dann Grammy-Verleihung und alles mögliche und Videodreh und lauter Zeug. Also sieht dann natürlich auch zunehmend nach Lady Gaga aus. Also jetzt in ihrer Optik nicht so. Es ist schon zurückgenommen, wenn man das vergleicht mit dem, wie Lady Gaga früher aussah. Mittlerweile sieht die ja nicht mehr so aus. Aber also gerade die Video oder auch die Tanzbewegung, so, das sieht man zum Teil schon, ja, okay, das ist aus Bad Romance und das ist so eine typische Gaga-Bewegung und da wird es dann sogar lustigerweise ein bisschen unstimmig, also da hat wirft er ihr dann auch irgendwann vor, so, dass sie eben mehr zu sich wieder zurück soll, weil sie so keinen Erfolg haben wird über längere Sicht und so, und das ist ein bisschen lustig, weil er genau das vorwirft, was halt Lady Gaga seit Anbeginn ausmacht, aber es kommt einem tatsächlich so ein bisschen so vor. Also ich hatte auch so das Gefühl so, was soll das? Was ist das für ein scheiß Popgedöns, was sie jetzt singt? Und normalerweise stehe ich halt total auf Lady Gaga Popmusik. Mhm. Ja. Und dabei dort war es so, dass ich dachte so, ey komm, sing wieder Country Rock, es gefällt mir viel besser, wenn du das singst. Mhm. Also sie passt da so gut rein, es ist wirklich toll. Ja, und ich glaube, dass dieses Pop-Image, was sie da hat, dass das überzeugt, ist in ganz, also in, ja, doch auf jeden Fall nicht unerheblichem Maße darin begründet, dass man weiß, dass sie eben diese Popgröße ist. Also, wenn sie das nicht wäre, würde ich sagen, ja, komm, diesen Pop-Scheiß, das nimmt mir doch nicht ab. Mhm. Aber sie ist halt Lady Gaga und deswegen nimmt man sie halt ab, gell?
Ja, total. Ja. Und die beiden, passen die zusammen oder
ist mehr? Passen super zusammen, ja. Ja? Passen, also harmonieren toll. Ja.
Okay, cool.
Ist natürlich eine tragische Geschichte, klar, weil, ja, Alkohol und Drogen sind nie gut für eine Beziehung. Aber davon mal abgesehen, harmonieren sie sehr gut. Und also es war auch irgendwie die, ich habe was gelesen von wegen Altersfreigabe und so. Und in Amerika ist er wohl höher eingestuft, ich glaube ab 17 oder irgendwie sowas, was ganz offensichtlich daran liegt, dass die beiden halt, also dass man halt ihre Möpse sieht und dass sie halt Sex haben und so, ja, das ist ganz offensichtlich, woran es liegt. In Europa habe ich irgendwas, ich weiß nicht, ich glaube für Deutschland hier wurde es eben bewertet, ja, nee, kann man eine 12er Freigabe geben, weil die wertschätzend miteinander umgehen und so weiter und so weiter, also, und das finde ich, macht es schon auch aus, also, oder das, die ist schon richtig, die Aussage. Also diese Beziehung ist im Großen und Ganzen sehr wertschätzend miteinander. Also die, ja klar, ich meine, auch da kann ich sagen, Alkohol tut natürlich der wertschätzenden Beziehung nicht gut, das ist klar. Aber
auch das grundsätzlich sieht man ja deutlich. Also
genau, ja. Keine grundsätzlich ist es eine gute Beziehung. Also es ist eigentlich eine schöne Liebesgeschichte, aber halt eine Tragödie.
Okay. Hat die, da bin ich jetzt etwas ungebildet, hat Lady Gaga vorher schon geschauspielert?
Ja, hat sie. Hat sie? Oh, das wusste ich nicht.
Also sie hat ein paar Nebenrollen gehabt. In Machete Kills zum Beispiel, den ich vor einer Weile mal besprochen
habe. Ah, du hast recht.
Spielt sie eine kleine Nebenrolle. Aber sie hat jetzt eine größere Rolle gehabt in American Horror Story, wo sie eine Staffel lang so eine
Stimmt, so ein
Hotel-Vampir-Tussi, also so ein, nicht wirklich Vampir, aber so ein, ja, im Grunde wirkt das so.
Stimmt.
Gespielt hat und da wohl auch sehr für abgefeiert worden ist. Ich glaube, sie hat sogar irgendeinen Preis bekommen dafür. Ich bin jetzt nicht 100% sicher. Ja.
Also ich fand sie auch gut, also schauspielerisch. Ist sie überzeugt sehr. Ich meine, es ist natürlich einfach, wenn man eine Musikerin spielt, gell? Also,
ja, aber passt ja.
Die hat in irgendeinem Interview mal gesagt, dass sie angeblich auch irgendwie in New York 10 Jahre Schauspielunterricht gehabt hätte in irgendeiner High-Class irgendwas Schauspielschule. Ich weiß die Details
nicht. Also bei Lady Gaga fragt man sich natürlich immer, wie hat die das alles eigentlich in ihrer Lebenszeit geschafft, die ja angeblich so kurz sein soll? Das war ja eigentlich schon am Anfang, hat man sich...
Wie alt ist die denn?
Ich weiß nicht. Ja, das ist genau der Punkt. Die ist halt 28 oder 27, also total lächerlich jung. Und das fragt man sich ja schon seit Anfang an, ob die wirklich so jung ist. Gell?
Ich habe jetzt hier gerade mal auf der Wikipedia... Da wird sie mit 86 angegeben. Das hieße, sie wäre sogar schon 32.
Echt?
Ja.
Nee.
Aber kann natürlich auch
sicher
sein.
Okay. Komisch.
Also war nur die Deutsche, vielleicht ist die Englische da anders.
Ich meine, ich habe 83 ja sowas gelesen. Also, wie auch immer.
Weihnachten.
Was ich seltsam finde, ist, oder vielleicht kommt es ja noch so vor, sie sieht manchmal ein bisschen geliftet aus oder gebotoxt oder, ich kenne mich da nicht so aus, ich glaube eher gebotoxt oder so diesen anderen Kram, den man sich so ins Gesicht spritzen kann, was ja total albern ist bei einer Frau dieses Alters, also oder ja, wäre, wenn sie so jung wäre, ich weiß es ja nicht. Also in dem Film sah sie nach meinem Geschmack nicht immer gleich aus. Keine Ahnung, aber das kann natürlich jetzt auch einfach Unterstellung sein.
Okay.
86, hast du recht? Ja. Dann ist sie vielleicht älter, als ich dachte. Aber auch mit Anfang 30 muss noch nicht gebotoxt sein. Also. Oder was ist das Zeug, was sich immer in die Lippen spritzt?
Fett aus der Hüfte? Ich weiß nicht.
Ja, das gibt's auch.
Wo sind denn hier unsere Sneakpot Lifting-Profis, wenn wir sie einmal brauchen? Robert. Walte
dein Abbiss. Ja. Was ich viel schlimmer fand, jetzt muss ich mal auch was Negatives über den Film sagen. Okay. Zwei negative Dinge. Und zwar, die eine Sache, es hat mich immer weniger gestört, vielleicht weil es weniger aufgetreten ist, vielleicht weil es mich auch dann einfach weniger gestört hat. Ich habe am Anfang gedacht so, was ist denn das für eine Synchronisation? Das klingt ja total unnatürlich und irgendwie total dämlich, die Dialoge zwischen den beiden, als sie sich kennenlernen. Und dann habe ich gemerkt so, nee, die Dialoge sind einfach total bescheuert geschrieben. Oder bescheuert übersetzt, ich weiß es nicht. Also es hat irgendwie gestört, es war irgendwie auch sehr künstlich und wurde dann besser, als die eine Beziehung hatten und so, fand ich es etwas besser, aber es war insgesamt etwas zu pathetisch und etwas zu dick aufgetragen immer. Das war das eine. Und das andere ist... Und das verstehe ich nicht ganz, ist ihr Französisch. Sie singt La Vie en Rose, also von Edith Piaf ist es, glaube ich, gell? Meine ich. Weiß ich aber. Na, bin ich nicht sicher. Egal, also so ein französischer Klassiker.
Ja.
Und sie singt halt so beschissen Französisch, es ist unglaublich. Also ich würde doch annehmen, wenn man so ein Lied singt, dann nimmt man doch vorher vielleicht mal einen Vocal Coach oder einen Dolmetscher, der einem erklärt, wie die Wörter ausgesprochen werden. Und dass es einem halt nicht passiert, dass man dann im Finale des Songs nicht La Vie en Rose singt, sondern La Vie en Rose. Es war so schrecklich, es hat so wehgetan. Also es war nicht nur so ein bisschen, sondern es war so, ja, sie hat eben mit einer amerikanischen Denkweise einfach mal gelesen, was da so steht und wusste halt nicht, hat keine Idee dazu, wie das im Französischen ausgesprochen wird. Also da fehlt mir das Verständnis. Oder
das halt
also, oder es ist ein Stilmittel. Weiß ich nicht. Vielleicht war es auch als Stilmittel gedacht, dass man das damit gezeigt werden soll, dass sie eben nicht so eine krasse Schulbildung hat und einfach das nicht besser weiß. Das kann natürlich sein, weiß ich nicht. Aber also war schon heftig schlecht. Also,
ja, aber wenn du dich doch für Musik interessierst und auch für vielleicht französische Lieder, dann hörst du es dir halt immer an.
Ja, also, genau.
Das ist doch heute nur noch ein Klick entfernt.
Ja, oder genau. Es spielt auch in der Jetztzeit. Also,
ja.
Dass es halt nicht La Vie en Rose heißt.
La Vie en Rose.
man muss wirklich bei Edith Piaf klicken. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut.
Gut.
Ja, aber das ist natürlich echt schade.
Also, es war echt schrecklich. Und,
aber, ja.
Es kann natürlich auch zu Lady Gaga passen, weil die hat auch ein Lied auf irgendeiner Platte gehabt, was Scheiße heißt. Und das spricht sie auch so absurd schlecht aus, dass es ein Deutscher, wenn er es nicht weiß, gar nicht versteht, dass es Scheiße heißen soll.
Naja, das, die Amis lesen doch da sowieso immer Scheibe, weil da
ja, genau.
Dieses weirde B.
So funny B.
Ich glaube, sie hat so ein ganz, ganz, ganz weiches S drin, so Scheiße oder so, aber man kann es nicht verstehen eigentlich.
Aber das ist doch oft so, auch in amerikanischen Filmen, wenn sie irgendwie irgendwo jemanden haben, der Deutsch spricht, so richtig Deutsch, so was ist hier,
Nazi, genau.
Scherge oder so, dann spricht der nie richtig ordentlich Deutsch, der spricht immer total kaputtes Deutsch. Weil sie dann irgendwo irgendein, du, dein Opa war doch Deutscher, kannst du noch?
Ja,
und dann,
genau.
So habe ich immer das Gefühl, die casten sich da einfach irgendwen von der Straße weg. Weißt du, 50 Millionen alleine in irgendwie Location Scouting versenken oder irgend sowas.
Ja, genau. Und dann nicht das Geld haben, dann noch einen Dolmetscher. Oder, ja, das gibt's doch gar nicht. Ja.
Das kann ich
weil es ihnen einfach egal ist.
Wahrscheinlich.
Muss man annehmen. Ja, aber gut. Ich kann, also man könnte ja wohlwollend auch sagen, vielleicht war es auch ein Stilmittel. Vielleicht sollte es zeigen, dass sie einfach
das war bestimmt
keine gute Schulbildung
hat. Wir gehen einfach mal davon aus.
Ja.
Ja, okay.
Dann kommen wir von der Sendung, in der, also von dem Film, in dem der Alkohol alles kaputt macht, zu unserer Rubrik mit dem Alkohol.
Möchtest du
den Lass mich das sagen, ach so. Abschließend, genau. Also, genau, ich muss noch sagen, ich habe auch geweint und zwar nicht zu knapp und auch wirklich hart. Also, der hat mich schon berührt.
Okay.
Und die Story war auch schön rund umgesetzt. Also, es war ein sehr runder Film. Was wir, glaube ich, am Anfang erwähnt hatten, das ist ein Remake. Der ursprüngliche Film von 1937 handelt auch gar nicht von Musikern, sondern von Schauspielern und wurde damals, glaube ich, auch schon gefeiert und hat schon zwei andere Remakes, und zwar eins aus den 50ern mit Judy Garland und eins aus den 70ern mit Barbara Streisand und Kris Kristofferson. Hm. Und ja, das war
eigentlich damals schon auch so markant aus wie heute? Wahrscheinlich nicht, ne?
Kris Kristofferson, nee, wahrscheinlich nicht. Nicht ganz so. Kris Kristofferson hat, also gerade die Männerrollen haben sich ziemlich stark unterschieden, sagt man. Ich habe die Filme nicht gesehen, aber ich habe die Rezension gelesen. Der Partner von Judy Garland, mir ist gerade der Name entfallen, irgendwas mit M, der hat wohl die Rolle relativ dämonisch gespielt, also relativ. Ja, klar, halt das Böse in dem Alkoholiker.
Mhm.
Und der Kris Kristofferson war wohl vor allem müde, wenn ich mich recht erinnere. Nicht, dass ich es jetzt durcheinander werfe. Also man kann es eben schon. Und der Bradley Cooper war halt krank, ne? Also er ist halt einfach ein kranker Säufer. Und ja, also darin auch ein bisschen unterschieden. Aber hatten alle drei auch in der Musikbranche gespielt. Die Remakes, das Original nicht.
Hm, okay.
Aber durchaus lohnender Film mit einem sehr schönen Soundtrack. Es läuft, seit wir den gesehen haben, bei uns permanent der Soundtrack oder anderes Lady Gaga. Also heute haben wir eben erst den Soundtrack gehört und dann haben wir einfach den ganzen Tag weiter Lady Gaga gehört. Wir hören jetzt nur noch Lady Gaga. Die Rosa tanzt den ganzen Tag und klatscht und es ist herrlich.
Okay.
Liebt es.
Sehr gut.
Lutz ist halt ja lieber Running Wild mittlerweile. Neulich war eine Freundin von ihm da, auch in seinem Alter, also auch drei. Und hat er mit hoch in sein Zimmer genommen und hat ihr aufgedrängt, dass sie jetzt Piratenmusik hören müssen. Und hat eben Running Wild aufgelegt, brüllt laut. Das fand die gar nicht gut.
Ja.
Ja. Geschmackssache halt, gell?
Hätte mich auch verjagt wahrscheinlich mit.
Ja, neulich kam ich auch nach Hause und es lief brüllend laut oben Running Wild. Ich dachte, ey, cool. Bin ich hoch, saßen alle drei, Theresa, Rosa und Lucius im Zimmer und es lief halt, ja. Metal Music. Sehr schön.
Okay, krass.
Ja, aber der Film hat mir gut gefallen. Oder hat, ja doch, hat mir gut gefallen. Also 7 Punkte auf jeden Fall.
7 Punkte. Okay, also durch
oder 7,5.
Muss man im Kino sehen oder meinst du, das funktioniert auf der Glotze?
Also die
Glotze sagt man auch seit 1985 nicht mehr, oder?
die Röhre.
Röhre.
Diese Konzertgeschichten, die funktionieren halt schon gut auf der großen Leinwand. Okay. Aber sonst kann man den schon auch in der Flimmerkiste schauen.
Sehr gut.
So, jetzt du, aber, Überleitung.
Jetzt
nee, doch mal jetzt, die Alkoholüberleitung. Die ist jetzt verbrannt. Die ist jetzt verbrannt, kaputt. Also
tut trinken. Mir leid.
Da müssen wir jetzt trinken.
Okay, ich sprinte in die Bar. Wie sieht's aus, Gentlemen? Was gibt es?
Ich habe heute keine Lust zu mixen, weshalb ich einfach eine Flasche Bourbon öffnen werde.
Ganz, oh, ich auch.
Ganz Alkoholiker-Style.
Wir reden über den Film die ganze Zeit Alkoholiker und dann saufen wir uns ordentlich
ein. Nee, aber Alkoholiker trinken auch eher weniger Bourbon, weil man es zu stark riecht. Also der hat auch immer ganz klare Flüssigkeiten getrunken, also Gin oder Whisky. Gin oder Wodka.
Also in meinem Fall ist es jetzt Booker's Bourbon.
Oh, das gehört zu Beam, gell?
Das gehört, glaube ich, zu Beam.
Ich trinke nämlich auch Beam. Ich trinke Basil Hayden.
Oh, siehst du mal. Das Zeug hier hat nach wie vor 63,8%.
Ach, ey. Da fasert die Sendung ja jetzt schon aus.
Ja, genau. Weshalb ich das einstelle.
Was machst du?
Ich stelle mich darauf ein, dass ich gleich ausfaser.
Ist ja ganz gut, dass du hier als nächster dran bist mit dem nächsten Film.
Ich bin gar nicht sicher, ob ich überhaupt trinken kann. Ich habe mir nämlich vorhin, wir haben Pizza gegessen, ich habe mir so brutal die Zunge verbrannt, gleich beim dritten Biss oder so. Nee. Da war irgendwas, irgendwie, ich weiß nicht, Flüssigkeit unter dem Käse und die lief mir über die Zunge, sodass die ganze Zunge so, also ich habe nichts mehr geschmeckt. Ich habe dann auch aufgehört zu essen, weil es war sinnlos. Ich habe gar nichts mehr geschmeckt. Und jetzt sind wir irgendwie 2 Stunden weiter oder, oh nee, 4 Stunden weiter. Und jetzt ist das erste nächste, was ich zu mir nehme. Mal sehen, ob das jetzt überhaupt geht.
Ich denke, es ist desinfiziert. Das funktioniert.
Ob das jetzt Höllenschmerzen sind. Aber ich habe immer noch eine
bärtige Zunge. Dass du dann sagst, ich habe dann aufgehört zu essen, es war sinnlos, weil du nichts mehr geschmeckt hast. Nahrungsaufnahme ist nicht nur für den Geschmack da, das hat dir.
Ja, aber jemand, der abnehmen will, wäre es blöd, dann weiter zu essen. Ja.
Ach so, okay.
Wenn du Reserven hast.
Ja. Die Reserve brauchst du dann nicht, okay.
Ja,
gut.
Ja, ich bin weiter am Leertrinken. Ich hatte hier noch einen würzigen Schluck Antica Formula. Mhm. Das waren dann doch 5 cl, sodass ich wieder bei meinen Reverse Manhattans landen werde. Und schau, wie viel Rye hier. Ach, guck mal, jetzt habe ich eine Flasche Wermut und eine Flasche Rye leer gemacht. Voll gut.
Was für ein Rye?
Wild Turkey 101.
Ah ja.
So, 2 leere Flaschen.
Ich kriege ja morgen extra Lob von der Umzugsbeauftragten.
Ja, aber sowas von. Und ich mache noch einen Dash Bitter rein. Auch davon noch einen Tropfen weg. Mann, oh Mann. Wobei, Bitter sind Sachen, die ich nachkaufen würde. Auch vor dem Umzug noch. So.
Ja.
Du hast einen Film geschaut, und zwar The Commuter. Ist es der, wo der Typ immer im Zug fährt und dann versucht, den Zug zu retten? Oder genau. Ist es ein anderer?
Das ist wieder mal Liam Neeson. Und Liam Neeson hat wieder ein particular set of skills. Wie sich das für ihn gehört. Also wir haben ja, glaube ich, gesehen hier Liam Neeson in Taken 1 bis 18 oder so. Und dann haben wir gehabt Liam Neeson Wolf Puncher. Und Liam Neeson Plane Puncher und dann noch Liam Neeson Tombstone Puncher und jetzt...
sagt mir alles überhaupt nichts.
Naja, das sind jetzt auch alles, sagen wir mal, so mehr euphemistische Namen für, ich weiß nicht, also wie, das gab diesen Film im Flugzeug, Nonstop, den haben wir, glaube ich, in der Sneak gehabt, haben wir besprochen.
Wo der dann so betrunken war, gell?
Ja, da war er halt einer von diesen komischen...
Flight Marshals, der immer trinkt.
Flight Marshals, genau. Da, dann haben wir gehabt mit den Wölfen, The Grey hieß der, glaube ich.
Oh ja, stimmt.
Dann haben wir gehabt
Taken, also 96
Taken Hours. 1 bis sowieso, genau. Und
ist es das gleiche wie in den 48 irgendwas, 46 irgendwas Stunden, Minuten,
72 Sekunden? Und 96 waren es, glaube ich, oder so.
Was auch immer. Ja. Ist das gleiche wie Taken?
Ja, ja, das sind oder 3 Teile gewesen. Genau, und in Englisch hießen sie Taken und auf Deutsch hießen sie irgendwas mit Stunden.
Mhm.
Und dann hatten wir noch A Walk Among the Tombstones mit
Neeson?
Also die,
ach so.
Bitte?
Auch mit William Neeson.
Alles mit William Neeson, genau. ja, also diese Serie von Liam Neeson macht einen auf Actionstar, obwohl er früher mal seriöser Schauspieler war. Das ist ja nach wie vor
Genau. Diese
eigenartige Verwandlung, die alle anderen Schauspieler andersrum durchmachen. und als Actionstar starten und sich dann irgendwann ins seriöse Fach absetzen und die müssen
das bestimmt alles Gegenbeispiel, oder?
Ja, aber wenige.
Fällt keins ein, aber es gibt bestimmt noch Gegenbeispiele.
Ja, guck dir doch mal Sylvester Stallone an, der war total ernst so und dann wurde er Actionheld. Entschuldigung.
Ja. The Italian Stallion? Meinst du diese Filme?
Ja, genau.
Das war auf jeden Fall kein Actionfilm.
Oder Ronald Reagan.
Oh, doch, weißt aber du, Action drin.
Erst so ein ganz seriöser Schauspieler und dann wurde er Präsident und der Quatschkopf.
Naja, genau.
Genau, also jetzt The Commuter. Mhm. Liam Neeson ist ein Familienvater, arbeitet bei einer Versicherung, war früher mal Polizist, verkauft jetzt Lebensversicherungspolicen und muss jeden Tag offensichtlich eine recht lange Zugfahrt hinter sich bringen, also ist Commuter, wie der Film eben auch heißt, Pendler, der nach Chicago rein muss und die ganze Eröffnungssequenz des Films erzählt uns in einer wirklich cineastisch toll gemachten Montage, dass das halt so sein tägliches Business ist. Also das fängt an irgendwie in der Küche beim Frühstück mit der Familie und man sieht, wie also es ist so ineinander, hunderte von Morgen, ne, die immer gleich ablaufen, ineinander geschnitten. Und in jedem Schnitt haben plötzlich die Leute andere Klamotten an, es ist eine andere Jahreszeit und die Dinge, die diskutiert werden, sind so leicht anders, aber irgendwie, da muss dann doch das Müsli aus dem Schrank genommen werden, muss zum Tisch gegangen werden, dann muss aus dem Haus gegangen werden irgendwann, nach diversen Dingen, die in der Wohnung passieren, dann sitzt man sich ins Auto und dann fährt man mit der Frau ein bisschen Richtung Bahnhof und dann lässt die einen da raus und während dieser Schnitte, weißt du, hat er fünfmal was anderes an und sie streiten und sie freuen sich und sie sind nett zueinander und sie sind ein bisschen garstig zueinander, sie reden nicht miteinander, sie lesen Zeitung im Auto oder sowas. Und das alles so aneinander geschnitten, bis wir dann am Bahnhof ankommen, haben wir quasi Ausschnitte aus 50 oder 100 Tagen gesehen locker, die aber absolut nahtlos aneinander montiert. Das muss richtig Arbeit gewesen sein, das zu filmen. Aber es vermittelt innerhalb von einer sehr kurzen Sequenz, sehr auf eine sehr visuelle Art, das ist so die tägliche
Weltmühle,
in der wir da drin sind, genau. Also es ist uns jetzt sofort klar, ohne dass das irgendwie gesagt werden muss, und deshalb fand ich das sehr schick gemacht, dass das nicht seine erste Zugfahrt ist, sondern dass er diese Linie sehr gut kennt. Und er fährt dann zur Arbeit und das ist jetzt auch kein Spoiler, steht glaube ich in den meisten Zusammenfassungstexten drin, wir sind dann Zeuge, wie er seinen Job verliert. Also er wird dann zum Chef reingerufen und kriegt seine Kündigung in die Hand gedrückt und auf dem Heimweg dann begegnet er im Zug einer Frau und die ist ein bisschen ominös und quasselt ihn voll, er will erst gar nicht mit ihr reden und die erklärt ihm dann, dass er eine Menge Geld verdienen kann, also da seien 25.000 Euro im Zugklo versteckt in dem und dem Wagen, müsste er mal ein bisschen gucken, in der Toilette, das würde er dann schon finden und die könnten ihm gehören und noch 75.000 weitere, wenn er nur eine Sache für sie tut, nämlich eine Person in diesem Zug, die hier nicht reingehört, finden und mit einem GPS-Tracker markieren und das wäre der ganze Auftrag. Und wenn er sich entscheidet, den anzunehmen, dann müsste er es aber auch durchziehen und er hat gerade seinen Job verloren, hat eine Familie und er in dieser ganzen Szene und das ganze Gejammer, was danach folgt, wird dann auch klar gemacht, dass er diesen Job sehr dringend braucht, weil finanziell die Lage der Familie wohl im Moment nicht so rosig ist. Insofern, okay, er braucht Geld, er hat jetzt dieses unmoralische Angebot, er ist ehemaliger Polizist jetzt und er kennt die meisten Leute in diesem Zug vom Sehen, also den einen, der da nicht hingehört, zu finden, könnte jetzt vielleicht nicht so schwer sein. Obwohl man sich denkt, so ich bin auch jahrelang jeden Morgen Zug gefahren, also das sind jeden Tag so viele andere Gesichter, so einfach
ist es nicht mal.
Auch nicht. Du alter Zugfahrer.
Nee, ich erkenne nur keine Menschen.
Ach so, ja. und dann fängt das halt an so und relativ schnell wird das dann ein Actionfilm.
Darf ich kurz die 117. Ferengi-Erwerbsregel zitieren?
Ja, bitte.
Wenn der Profit zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist er es meistens auch.
Ja, also, sehr gut. Wenn er also Ferengi gewesen wäre,
Hätte ihm da was auffallen sollen, ja.
Ja. Naja, relativ schnell macht dieser Film etwas und das muss man ihm dann auch vorwerfen. Er interessiert sich eigentlich nicht mehr für die Geschichte, die er da aufgestellt hat. Es geht zwar im Grunde immer noch darum, dass er da irgendwie eine bestimmte Person finden soll, aber die der
Film. Er schlittert da in was rein, oder?
Ja, er schlittert da in was rein und das ist halt alles im Setup des Films eigentlich nicht gegeben gewesen. Und was uns auch nie so richtig erklärt wird, ist, okay, er war ehemaliger Polizist, wo hat er diese ganzen krassen Fähigkeiten her? Was war das für ein Polizist? Warum, warum ist der nach 20 Jahren Polizeijob und danach noch Versicherungsmensch mit schickem Anzug und einem BMW Q7, nee, Q7 ist das bei Audi, wie heißt das große Ding bei BMW X6 oder so? Ja. Dieser Riesen, X5, egal, dieses Riesenmonster und so einem schicken großen Haus in der Vorstadt, wieso braucht er so dringend Geld und hat überhaupt keine Rücklagen, wenn er doch so ein Auto fahren kann. Also das ganze Setup ist so ein bisschen komisch und die Art und Weise, wie dieser Fall sich dann entwickelt, also was da in diesem Zug passiert und wer seine Gegenspieler quasi sind und warum, was da alles dahinter steckt, das ist alles so an den Haaren herbeigezogen, konstruierter Unfug, der sich auch dauernd selbst widerspricht und dann aber auch, wenn der Geschichte oder dem Regisseur an der Stelle klar wird, dass er jetzt irgendwie so Quatsch aufgebaut hat, dann wirft er den Teil von der Geschichte einfach wieder aus dem Fenster, ist ihm dann egal, Hauptsache nie im nächsten Zug Leute boxen und dann wird das gut.
Und, Gott, das klingt ja grauenhaft.
Es ist natürlich schon irgendwie spannend, das kann man jetzt nicht von der Hand weisen, aber es ist schon auch so, dass ich ein paar Mal auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe, so, oh, wie lange geht das jetzt noch? Und ja, wenn man einen Trailer gesehen hat, hat man auch schon große Teile vom Ende gesehen, weil das einfach, es gibt so ein paar, sagen wir mal, sehr, sehr visuelle Action-Set-Pieces, die aber aus dem allerletzten Teil des Films stammen. Und wenn man da die Dinger im Trailer schon reinschneidet, dann, ja, dann nimmt es dir halt auch jede Option, während du das guckst, gewisse Ausgänge des Films noch für möglich zu halten, weil du ja weißt, was noch zu sehen sein muss. Und es ist auch sehr ärgerlich. Und ja, ich habe halt leider den Trailer nochmal angeklickt, bevor ich mich entschieden habe, den Film zu gucken. Und dann hast du es dir direkt danach, hast du es auch noch sehr präsent auf der Pfanne. Und dann,
ja, also ja, der Trailer war ärgerlich. Auch sehr präsent. Ich kann mich auch noch gut an den erinnern. Und alles, was du jetzt erzählt hast, klang auch irgendwie total nach, ja, hat man ja alles schon im Trailer gesehen. Also
Ich habe den jetzt mit so einem anderen Trailer mit so Zeitsprüngen verwechselt.
Ja, das ist Source Code, wie du meinst. Mit dem Sprung, er springt doch auch aus diesem Zug, oder? In so einem fürchterlich schlechten CGI-Effekt. Das ist doch dieser Film, oder? Mit diesem Trailer.
Er springt mehrfach aus dem Zug, ja.
Also er ist, wie kann man denn mehrfach aus dem Zug springen, der fährt? Der ist doch dann weg.
Man verliert ja den Zug nicht. Ich meine, außerdem hält der Zug ja mal an. Ja.
Ach so.
Da kann man aus dem Zug raus und dann kann man unter dem Zug drunter sein und dann kann man dem anfahrenden Zug hinterherrennen und wieder raufspringen und dann kann man davon wieder runterfallen und unter dem Wagen hängen, während der Zug fährt und sich da irgendwie wieder rein.
Oh ja, das klingt und einleuchtend.
Da kann man noch ganz, ganz andere Sachen machen, wenn dem Zug noch Dinge passieren. Mhm. Von den Schauspielern her ist es allerdings eigentlich ziemlich gut gemacht. Also wir haben dann noch in der Nebenrolle hier den Mike Ehrmantraut bei Breaking Bad gespielt hat. Jetzt weiß ich seinen Namen aus dem Kopf gerade nicht. Sehr ärgerlich. Den haben wir in einer kleinen Nebenrolle, den sehe ich einfach total gerne. Jonathan Banks heißt er. Und dann haben wir Vera Farmiga als die diese ominöse Frau, die ihm diesen Auftrag gibt. Die kommt zwar eigentlich nur am Anfang, als sie ihm den Auftrag gibt, einmal vor und steigt dann in den Zug ein und dann gibt es am Ende nochmal eine Szene mit ihr. Aber die Rolle ist schon toll gespielt. Also erst ist sie so wie so ein unschuldiges Blondchen und dann stellt sich halt relativ schnell raus, was für eine krasse Apparatur da irgendwie hinter ihr steht, also was sie repräsentiert sozusagen und wie eiskalt das gemacht ist. Oder? Das ist schon gut gemacht von der Sache her, aber wie gesagt, der Film interessiert sich dann kurze Zeit später schon nicht mehr für das, was er da aufgesetzt hat und dann ist halt nur noch Liam Neeson Drain Puncher. Und insofern, ja.
Okay.
Fand ich Tombstone Puncher und Wolf Puncher besser, glaube ich.
Ja, jetzt möchte ich mal euphorisch Punkte hören.
Ja, also, weiß nicht, 5,5, 6, sowas.
Okay.
Ist völlig durchschnittliche Actionkost. Wenn man gerne Liam Neeson beim Verprügeln von Leuten zuguckt, dann kann man das machen. Und irgendwie habe ich da so einen eigenartigen Virus, dass ich diese so ein Vervollständigungsdings, weiß ich, habe ich schon so viele von diesen Actionfilmen gesehen, jetzt muss ich die halt weitergucken, wenn da neue kommen.
Mehr von dem Gleichen.
Ja, und ich glaube, es ist auch der gleiche Regisseur wie bei Nonstop. Bin ich jetzt nicht 100% sicher, aber ich meine, das irgendwo in einem Interview gehört zu haben. Und Liam Neeson scheint den irgendwie zu mögen oder der scheint ihn zu mögen oder die mögen sich gegenseitig und boah, machen sie halt mehr so Filme, ne? Warum ja, auch nicht? Verkaufen sich ja offensichtlich, ne?
Ja, wenn man damit Geld verdienen kann. Also andere Leute haben schlechtere Jobs.
Ja, total, total.
Na gut, wo hast du ihn geschaut?
Ich meine, oh Gott, jetzt fragst du mich was. Amazon Prime, glaube ich.
Aber du hast nichts für bezahlt, hoffentlich.
Nee, da habe ich nichts für bezahlt.
Was ein Glück.
Ja, und der ist aus diesem Jahr, also 2018. Ist noch nicht so alt.
Und den gibt es da schon auf, oder war der direkt?
Echt? Ich habe das Gefühl, den Trailer habe ich schon vor langer Zeit
Prime gesehen. Release. Ich meine auch, der ist schon,
vielleicht irre ich mich,
im Kino gesehen.
Ja, mag sein, weiß ich nicht, aber ich bin hier gerade auf der IMDb und da steht das so. Release Date, 11. Januar, okay, es ist natürlich sehr früh im Jahr gewesen.
Ja, trotzdem. Erstaunlich.
Ja. Ja, vielleicht warst du irgendwie im Dezember in einem von den großen Weihnachtsblockbustern oder so und hast da den Trailer
gesehen. Ja, war ich in Wonder Woman, wahrscheinlich habe ich es da gesehen. Ja, so. Aber ich meine, ich habe ihn auch, ich habe das Gefühl, ich habe den Trailer schon unzählige Male gesehen, aber es kann ja eigentlich nicht sein. Aber vielleicht habe ich auch einfach unzählige andere Trailer mit ihm gesehen und habe dann den einen gesehen und dachte, ah ja, kenne ich alles.
Alles schon gesehen, hunderte Mal.
Alles schon gesehen habe ich jetzt, sehe ich jetzt wahrscheinlich zum 20. Mal, aber dabei habe ich ihn nur einmal gesehen. Kann sein.
Vermutlich kann man auch für den Film einen Trailer aus allen anderen Liam Neeson-Filmen zusammenschneiden.
Genau, plus diesen schrecklichen CGI-Effekt, wo er aus dem Zug springt. Also es ist wirklich schrecklich. Es sieht so schlecht aus. Da dachte ich mir so, das kann man doch besser heute. Warum macht man das so schlecht?
Ja, irgendjemand Geld gespart vermutlich.
Wahrscheinlich.
Gut, kommen wir zum nächsten Film. Bob, du hast The Accountant geschaut.
Ja, da bin ich im Grunde einer Empfehlung von dir gefolgt. Du hast den Film besprochen, jetzt müsste ich lügen, 400 irgendwas, sowas. Von der Nummer her, kannst du ja vielleicht mal raussuchen. Und hast mir den damals ans Herz gelegt. Und ich hatte damals, glaube ich, auch in der Sendung schon gesagt, dass ich den sowieso auf meiner Liste stehen habe. Und jetzt war ich krankgeschrieben die Woche und hatte Zeit, mal was zu gucken. Und da habe ich mir den rausgefischt und ich glaube auf Netflix, meine ich wohl, war der.
Ja, der kam ja jetzt. Oh. Ich hätte ihn mir wurde auch vorgeschlagen, da dachte ich mir so, ach, das ist ja ein Film, der sieht aus, als würde er dir gefallen. Konnte mich natürlich nicht erinnern, dass ich ihn schon gesehen habe. Guckst du mal in Sneakpot rein, ob du den schon besprochen hast. So, ach, guck mal, Accountant gibt es sogar eine Sendung von. Mal sehen, wer das gesehen hat. Das war übrigens die 483. Wer das besprochen hat, dann steht da, Stefan hat Punkte gegeben. Dann kenne ich den Film wohl doch.
Super.
Ja, na gut.
Für dich müssten nicht so viele Filme gedreht werden, weil kannst du immer die gleichen wieder schauen.
Ja, das ist ganz gut. Na, wenn ich ihn dann schaue, dann erinnere ich mich ja schon. Also das ist ja dann doch so. Gut, also, The Accountant.
The Accountant. Ist jetzt wieder, genau, auf Empfehlung geschaut. Ist jetzt wieder was für Christoph. Hier werden wieder Leute mit einer Krankheit, Störung aus dem autistischen Spektrum zu Superhelden hochstilisiert. diesmal ist es nicht wirklich eine Superheldenfähigkeit in dem Sinne, sondern wir haben hier, also unsere Hauptfigur, gespielt von Ben Affleck, benutzt viele Pseudonyme, welcher Name der jetzt der richtige ist, weiß man nicht so genau. In der IMDb steht er unter Christian Wolf. Das ist auch der Name, den er die meiste Zeit im Film benutzt. Wir lernen ihn am Anfang als kleinen Jungen kennen, wie er offensichtlich eine autistische Problematik mit sich rumträgt. Also Zwangsstörung zum Beispiel, Dinge, die er angefangen hat, unbedingt beenden zu müssen und absolut auszuflippen, wenn man ihn daran hindert. Probleme mit körperlicher Nähe, Probleme mit sozialen Interaktionen, mit Augenkontakt halten, all diese Dinge. Gleichzeitig aber eben so eine Inselbegabung in Richtung Mathematik, Zahlen, ja, alle Dinge, die irgendwie, was weiß ich, rechnen oder Zahlenkolonnen oder sehen, wo in Zahlen irgendwo der eine Fehler drin ist, wo irgendwas nicht stimmt. Und gleichzeitig seine Eltern, die Mutter noch recht liebevoll, aber dem Vater unterwürfig, der beim Militär ist und diese Schwäche seines Sohns in dem Sinne, als die er das wahrnimmt, nicht dulden kann und deshalb für Härte plädiert und selbst als Militär eben seine beiden Söhne, der andere, sein Bruder hat das nicht, der andere Sohn hat diese Autismusgeschichte nicht, bildet die beide zu absoluter Härte aus, lässt die Kampftraining machen und so weiter und knechtet sie relativ hart. Aus seiner Sicht wahrscheinlich hart, aber fair würde er wahrscheinlich sagen, aber manche Sachen, Methoden sind schon eher wirklich rabiat krass. Ja, dann machen wir einen Zeitsprung in das Jetzt und lernen ihn eben nochmal kennen als einen Buchhalter, Finanzbuchhalter, der aber die erste Szene, wo wir ihn kennenlernen, macht er noch so ein bisschen kreative Steuerbuchhaltung für ein älteres Ehepaar, dem es finanziell nicht so gut geht und findet denen ein paar Mittel und Wege, wie sie noch ein bisschen Geld sparen können bei der Steuer. Und dann aber relativ schnell erfahren wir, dass er eben in den Büchern von zwielichtigen Unternehmungen, sei es jetzt Mafia, Drogenhandel oder weiß ich nicht, irgendwelche Kartelle aus Südamerika oder sonst wie in Saudi-Arabien oder irgendwo, die Probleme mit ihrer Buchhaltung haben und mal jemand ein frisches Set von Augen brauchen, das da mal drauf schaut und rausfindet, was da nicht stimmt und wo da was nicht stimmt. Dass sowas zu seinen Kunden zählt, dass er sich das sehr gut bezahlen lässt und dass er aber eben auch weiß, dass diese Kunden manchmal dann auch die Zeugen aus dem Weg räumen müssen und deshalb eben ihm sein ehemaliges Kampftraining ganz gut in den Kram passt, weil man da hin und wieder mal sich seiner Haut erwehren muss. Und dann fängt ein neuer Fall an für so eine Firma, die irgendwie Prothesen und Roboter und so ein Zeugs herstellt. Da soll er gucken, was in den Büchern nicht stimmt und relativ schnell findet er auch was. Und dabei gerät er mit der von Anna Kendrick gespielten Figur, die ist da auch Buchhalterin in diesem Unternehmen und hat eigentlich sozusagen den Anfangsverdacht gefunden, weshalb er dann engagiert wurde. Und mit der gerät er dann aneinander und relativ schnell sind denen auch alle möglichen Bad Guys auf den Fersen und dann beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel und dann haben wir halt so ein Setup zusammen, wo du einen sozial herausgeforderten, sag ich mal, Superkampfmaschinen-Accountant hast. Dann hast du die zuckersüße Anna Kendrick, das heißt, du hast da ein bisschen zwischenmenschliche Begegnungen, mit der er nicht so gut kann. Und gleichzeitig hast du einen Haufen Bad Guys, die hinter ihnen her sind. Und dann hast du auf der anderen Seite noch J.K. Simmons, der einen fantastisch gespielten Finanzministeriumsagenten spielt, der irgendwie dieser ganzen Sache mit diesem Accountant auch schon irgendwie länger auf der Spur ist. Und der hat dann noch so ein paar neue Rekrutinnen irgendwie oder eine neue Rekrutin im Schlepptau, mit diese von der Seite versuchen, so von der Staatsmacht auf ihn zuzukommen und ihn zu finden. Und dann entwickelt sich eben das passende Katz-und-Maus-Spiel, bei dem Ben Affleck zum einen eben da spielen darf, dass er diese Autismusgeschichte so ein bisschen versuchen kann, eben wie bringt man das auf die Leinwand, was in seinem Kopf vorgeht und eben nicht vorgeht. Und zum anderen eben dann auch regelmäßig Leute auf recht effektvolle Weise verhauen darf und schießen darf und so weiter. Und ja, das ist ein Actionfilm, der so ein bisschen, also zwei Filme in einem ist, so, weil zum einen ist diese Geschichte mit dieses Zwischenmenschliche, das kommt alles so ein bisschen zu kurz. Also da sind so ein paar Szenen drin, wo dieses Zwischenmenschliche zwischen den beiden so anfängt und man denkt sich, ah ja, das wird jetzt entweder irgendwie cringeworthy oder irgendwie lustig oder, weil Anna Kendrick ist schon so die Lustige in dem Film. Also immer wenn sie auftaucht, dann hat es so was Humoriges und wenn sie nicht dabei ist, dann gibt es in der Regel auf die Fresse. Und insofern, diese beiden Teile des Films, die finden nicht so ganz zusammen, aber ich fand den spannend. Also der hat mir bis zum Ende Freude bereitet und auch die letzte Szene oder die letzten Szenen, wo quasi rauskommt, wie das alles am Ende sich auflöst, war für mich so ein Aha-Effekt drin, den ich nicht hab kommen sehen. vielleicht gab es da Andeutungen, die ich übersehen habe. Vielleicht war das der Moment, wo irgendwie, wo einmal meine Tochter aufgewacht ist und ich dem Babyfon folgen musste. Ich weiß es nicht, aber im Großen und Ganzen hat mich das überrascht und ich mochte den. Ich fand den spannenden Thriller, ganz klassischer Thriller im Grunde, ganz, ganz klassische Action. Kein CG-Wahnsinn, keine explodierenden Häuser, all dieser, sondern viel so Leute wollen sich gegenseitig totschießen und verfolgen sich oder also jetzt glaube ich keine Autoverfolgungsjagd, nur so in Gebäuden, in Häusern wird sich Schießereien geliefert und wird sich geprügelt und gestochen und geschlitzt und ich weiß nicht, was noch alles. Gut gemacht, handwerklich sauberer Actionfilm, der diese Autismus-Sache da so ein bisschen von der Seite dran geschraubt bekommen hat. Zum einen dient es natürlich dem Setup, um überhaupt einen Accountant zu einem Actionhelden zu machen. Aber das danach
nicht sein müssen.
Fällt es halt so ein bisschen runter, dass man nicht so recht weiß, ja, genau wie du sagst, hätte das sein müssen, weiß ich nicht.
Ja.
Erinnerst du dich jetzt wieder an den Film?
Ja, so ein bisschen. Aber ich denke, ich könnte ihn sogar noch mal schauen und vielleicht auch wieder Freude dran haben. Also, ja.
Ich habe ja gerne zum Beispiel Arrested Development geguckt und Jeffrey Tambor hat auch so eine Nebenrolle, spielt irgendwie den Typen, von dem Ben Affleck das Bookkeeping für zwielichtige Gestalten gelernt hat. Mhm. Und ich weiß, der ist jetzt auch gerade in Ungnade gefallen wegen MeToo und so weiter. Da bin ich nicht in die Details drin, da weiß ich nicht, inwiefern das alles sich bewahrheitet hat oder nicht bewahrheitet hat oder keine Ahnung was. Aber zumindest aus der Zeit von Arrested Development hatte ich den irgendwie als halbwegs positiv für mich abgespeichert. Ich sehe den ganz gerne oder habe den da gerne gesehen. Und J.K. Simmons in der anderen Nebenrolle, Anna Kendrick, die ich sowieso total gerne sehe, J.K. Simmons, den ich mega gerne sehe. Insofern war das, der hat so viele kleine Tickboxen angehakt, der Film, auch in den Nebenrollen.
Das ist ein Film für dich, gell?
Ja, genau. Und da habe ich sofort gedacht, das ist ein Film für mich, den muss ich gucken. Und ja, ich habe das jetzt nicht bereut. Also ich würde ihm durchaus 7,5, 8 Punkte sowas geben.
Ich habe da 8,5 gegeben, aber ich bin ja eben ein bisschen euphorischer als du.
Okay. Dass diese zwei Teile nicht zusammengefunden haben, kann ich jetzt irgendwie dann doch noch verkraften. Dieses kalte, also kalt ist jetzt vielleicht auch ein gemeines Wort, aber er hat halt immer so, diese Szenen, wo er dann in dieses Gebäude von dieser Firma reinkommt, wo sie ihn engagieren, und er halt so ganz eiskalt den Leuten halt immer direkt ins Gesicht sagt, was er jetzt als nächstes machen will, was er tun will, und dann aber auch immer so sich erinnert an seine Lektionen sozusagen, die ihm andere Leute gegeben haben in sozialem Umgang, die sind manchmal auch so ein bisschen unfreiwillig komisch oder vielleicht sind die so gewollt, das kann ich dir nicht sagen. Speziell, wenn er mit Anna Kendrick zusammenstößt, würde ich sogar sagen, sie sind wirklich so gewollt. Wenn er ihr dann sagt, dass er das alleine machen will und sie will es halt nicht kapieren. Und er dann aber auch weisendste und härteste Art, so, aber halt nicht gemein, aber so würde man das halt nicht machen, sag ich mal. Und er macht so, weil er will ja nur die Information kommunizieren, ja. Dass er das alleine machen will. Und die sind schon lustig, wo man aber auch immer so ein bisschen das Gefühl hat, ist das jetzt okay? Darf ich da jetzt drüber lachen? Aber es ist schon so angelegt, ich muss da jetzt drüber lachen. Also ich muss halt einfach lachen, was soll ich denn tun? So ein bisschen zweischneidig irgendwie.
Hm. Ja. Aber durchaus eine Empfehlung. Und der ist jetzt gerade vor kurzem erst in diese ganzen kostenlosen Portale reingestürzt bei Netflix und Amazon Prime und so weiter, gell?
Das habe ich jetzt nicht beobachtet, aber vielleicht ist er mir deshalb über den Weg gelaufen. Das könnte natürlich gut sein, ja.
Ich meine, der ist jetzt gerade neu dazugekommen.
Okay. Ja. Ja, dann, wenn du 8,5 gegeben hast, ich gebe 7,5 bis 8, sowas, dann ist das ja wohl eine Empfehlung.
Ja, würde ich auch so sehen. Gut. The Accountant. Durchaus gut anzusehen. Ich glaube, damit sind wir durch mit unseren Filmthemen. Serie haben wir auch nicht.
Jawohl.
Wir haben jetzt nur noch Gossip. Bitte?
Nur noch Gossip.
Genau. Ja, auch gar nicht so. Also ich finde das jetzt nicht Gossip, das ist ja mehr Wissenschaft. Jetzt am vergangenen Freitag auf Samstag Nacht, wurde von der ESA, und wir waren nicht da, eine super spannende Mission gestartet, und zwar Baby Columbo. Wir haben ja vor 2 oder 3 Sendungen da schon mal ganz viel schlechte Wortwitze drüber gemacht. Das ist schon, also ich habe mich da jetzt noch ein bisschen intensiver mit befasst. Das ist schon eine super spannende Mission, die ESA da startet. Sie fliegen zum Merkur, also zum innersten Planeten in unserem Sonnensystem natürlich.
Ja, ist wirklich eine klasse, ein krasses Vorhaben. Und als ich am Samstag dann mich auch dann ein bisschen nochmal damit befasst habe, habe ich mir auch gedacht, so, boah, hättest du da vielleicht doch zum Start fahren sollen, weil die hatten offensichtlich Probleme oder hatten noch freie Plätze und haben, glaube ich, kurz vorher auch noch sowas rausgehauen, so, ja, sind noch freie Plätze, ihr könnt noch kommen, wenn ihr wollt. Ja. Aber es war halt irgendwie um 3:45 nachts oder sowas der Start.
Ganz fiese Uhrzeit.
Und das ist halt echt eine gemeine Uhrzeit. Und aber deswegen habe ich nicht gemacht.
Nach Ariane geflogen, gell?
Ja, krass. Also es war wirklich von vorne bis hinten krass, ja.
Ja. Mal wieder die große Rakete. Aber da ist ja auch, da sind 2 Spacecrafts drin. Mhm. Und die fliegen doch in einem dahin und dann teilen sie sich.
Genau. Also die fliegen, auch überhaupt dieser Flug dahin, das ist so krass. Die fliegen jetzt erstmal nach außerhalb, also von den Umlaufbahnen um die Sonne gesehen. Also sie fliegen erstmal weiter weg von der Sonne und dann kreuzen sie wieder die Erdbahn, fliegen dabei bei der Erde vorbei. Und dann kreiseln die so wie so eine Schnecke über Jahre hinweg, ich glaube 7 Jahre oder so sind es.
7 Jahre brauchen die, ja.
Kreiseln die eben immer näher an die Sonne ran, um halt dem Merkur nahe zu kommen und eben auch in der Geschwindigkeit, dass sie dann eben ja halt mit ihm ein Rendezvous haben können.
Genau, dass sie dabei eine Umlaufbahn treffen.
Genau, und dabei fliegen sie eben, wie gesagt, einmal an der Erde vorbei und dann 2-mal an der Venus und dann 6-mal am Merkur und dann sind sie erst da. Also es ist so krass, ja. Dass man das eben so weit im Voraus berechnen kann, ja? Und dass es dann eben so funktioniert und so. Also ist unvorstellbar.
Ja, ist krass.
Hoffen wir, dass es funktioniert.
Ja, wenn alles gut geht, sind sie am 5. Dezember 2025 da.
Ja.
So, krass. Also. Ja.
Wirklich ein krasses Projekt.
Und dann erst teilen sie ihren Satelliten in 2 auf und die fliegen dann getrennt voneinander. Einmal, einer fliegt über die Polkappen und einer fliegt ganz normal runden um Merkur, um da weitere Forschung zu machen, weil es gibt wohl am Merkur Teile, die nie die Sonne sehen und da vermuten sie gefrorenes Eis. Also ja, Eis ist immer gefroren, gefrorenes Wasser, so.
Und ich habe heute so ein Buch von meinem Sohn in der Hand gehabt, oder also sollte ihm was draus vorlesen, das ist so für Kinder, ich weiß nicht genau, wie sich es nennt, ist aber im Endeffekt Wissen, ja, ganz, ganz viel Wissen und zwar eben so anschaulich dargestellt und eben zu jedem Thema, ja, also habe ich jetzt irgendwie eine Seite über Elektroeisenbahnen und eine Seite über Dampflokomotiven und eine Seite über Motorräder vorgelesen, also es sind gerade Fahrzeuge. Mhm. Später kommt dann irgendwas über Insekten und schlagen mich tot. Und da habe ich irgendwo rein aufgeschlagen und da war eben auch eine Seite, eine Doppelseite über den Merkur. Ich gesagt, ist ja geil. Und cool. Selbst da habe ich etwas erfahren, was ich nicht wusste, nämlich da ging es um die, das ist halt für Kinder interessant, die Bahn der Sonne, wenn du auf dem Merkur stehst, weil die eben nicht wie bei uns so eine Bogen praktisch macht, sondern die macht einen Bogen und dann, da wo sie bei uns im Zenit wäre, die geht ein Stück zurück und also es sieht total seltsam aus. Also es wird so ein Looping machen, sieht es aus, so von der Bahn her und verändert auch viel stärker die Größe, also die scheinbare Größe natürlich.
Okay.
War mir nicht bewusst, aber liegt halt daran, dass wie halt die Bahnen und die Geschwindigkeiten und die Entfernungen da zur Sonne sind. Ist halt alles ganz anders als bei uns hier. Mhm. Man denkt ja immer, dass das so, ja, es ist überall gleich auf jedem Planeten, aber ist es halt nicht. Kann halt auch sowas, wie die Sonne auf und nieder geht, kann halt völlig anders sein. Also, dass sie halt irgendwelche Kringel macht am Himmel.
Ja, weil die sich so komisch dreht und alles. Und ist nicht auch so, dass der irgendwie 57 Tage braucht für eine Sonnenumrundung und irgendwie 35 Tage.
Also für ein Jahr im Endeffekt?
Für einen Tag.
Genau. Das Jahr ist ganz kurz und der Tag ist ganz lang.
Ja, genau. Also weil der Planet sich halt so langsam dreht.
Genau, aber so schnell um die Sonne kreiselt.
Ja, das ist krass, das ist echt. Und ja. Vorderseite plus 450 Grad, Rückseite minus 180 oder so was. Absurd, also.
Ja, ja.
Echt krass, sehr, sehr beeindruckend. Ich bin so gespannt, was die da noch erforschen werden.
Ja, das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich meine, natürlich gibt's das, aber, oder ist wahrscheinlich die Mehrheit, aber für mich ist es so gar nicht, ich kann es nicht nachempfinden, wie man davon nicht fasziniert sein kann. Also es ist mir unbegreiflich. Also es ist wirklich.
Ja. Wir sind da ja
das
sehr.
Ist doch total abgefahrener Scheiß. Also jetzt mal ehrlich. Das ist doch besser als jede Science Fiction.
Ja. Das, also, ja, super.
Und dann am Schluss fahren sie ihre Haken aus, bohren die in den Merkur und machen die Booster an und ziehen ihn in die Sonne. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. So wird es passieren.
Ja, schade.
Und dadurch entsteht ein Wurmloch.
Oh ja. Ja, ich bin jetzt dabei, DS9 weiter zu gucken, aber ich habe jetzt auch mit Enterprise angefangen. Das ist ja schon ein bisschen dröge.
Wird es noch gut? Doch, das wie eigentlich alle Star Trek Serien nimmt das noch Fahrt auf. Doch, doch. Nee, so schlecht ist der Enterprise auch nicht. Es hat schon auch seine Qualitäten. Obwohl auch da, muss ich sagen, ärgert mich, wie die mit Liebesgeschichten umgehen. Das macht eigentlich nur DS9 halbwegs gut. Die anderen machen das sehr, sehr unglücklich, vergurken die das am Ende dann. Das war ja bei Voyager auch schrecklich. Aber gut.
DS9 habe ich jetzt auch angefangen, nochmal richtig von vorne nach hinten zu gucken und bin noch in der ersten Staffel und die ist auch noch sehr.
Ah, die ist schrecklich. Ja, die ist halt bemüht und die ist noch so holprig und so schablonhaft. DS9 wird auch genauso wie Next Generation auch und wie Voyager auch so erst nach so ein paar Staffeln, also sagen wir nach drei, vielleicht vier Staffeln, nimmt es richtig Fahrt auf, wo es dann richtig Spaß macht auch, wo dann der Dominion-Krieg anfängt. DS9 ist ja das, was man bei Next Generation sich eigentlich immer gewünscht hat. Bei Next Generation gab es ja diese Doppelfolgen, wo dann eben so ein bisschen, ja, Krieg mit Romulus oder mit Borg und hat mir gesagt, boah, hier so fortlaufende Story, ja, die Doppelfolgen ist das Beste und endlich wird mal ein bisschen größer erzählt und das ist ja bei DS9 dann erfüllt. Bei DS9 ist ja dann, das ist ja eine Soap Opera im Endeffekt und erfüllt dann eben auch dieses, wir erzählen mal den ganz großen Krieg gegen das Dominion, also gegen einen anderen Quadranten und das machen wir über eine Staffel oder sogar mehr. Und das macht dann einfach richtig Spaß.
Dann gucken wir Discovery, also die machen keine Storys oder fast keine Storys mehr, die sich innerhalb der Folge abspielen. Also schon noch
ja, ganz, ist ja auch ein bisschen nicht mehr modern. Ja. Das macht man ja heutzutage nicht mehr. Darauf basieren ja heutige Serien, dass sie eben nicht mehr eine Begrenzung haben. Deswegen macht man ja eine Serie. Und zwar eben nicht nur eine Begrenzung in der Serienfolge, sondern eben auch verglichen mit dem Spielfilm. Man will eben nicht mehr in 2 Stunden erzählen, sondern man will eben in 100 Stunden erzählen eine Geschichte, weil man da eben anders erzählen kann. Ja. Es wäre verrückt, das anders zu machen jetzt in der heutigen Zeit.
Ja, ich bin jetzt gerade, also das war halt so ein Schock jetzt. Ich habe Discovery fertig und habe dann jetzt mit Enterprise angefangen und habe so, wow, okay. Harte Bremswirkung jetzt. Harter Bremsfallschirm.
Oh, okay.
Okay, ja, sie hat Flugangst. Okay, eine ganze Folge darüber, dass sie Flugangst hat. Okay, habe ich verstanden. Ist anstrengend, aber gut.
Echt? Welche hatten da Flugangst?
Die Asiatin, die Dolmetscherin.
Ah, okay. Das weiß ich gar nicht mehr. Naja.
Ja, und dann diese ultra übersexualisierte
so super heiß.
Paul.
Vulkanierin, gell?
Ja. Wobei ja, ich jetzt sagen muss, immerhin habe ich jetzt angefangen, diese Serie zu gucken und ich schaue die auf Englisch und finde die Schauspieler soweit alle okay. Das ist alle in Ordnung. Aha. Und ich habe DS9 angefangen, natürlich auch auf Englisch. Und ich muss sagen, Avery Brooks, also hier Commander Sisko, ja. Ich finde den zumindest jetzt in den ersten 15, 20 Folgen, die ich geguckt habe, einen unfassbar schlechten Schauspieler. Also
man sagt, so, er sei dümmlich. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Vielleicht nicht dümmlich. Ich habe das Gefühl, das ist Theater, was er da macht.
Ja, das bleibt auch Theater. Ja, das ist ja im Endeffekt auch das, was man an Picard ja immer schätzt. Wahrscheinlich fast sogar gegenüber allen anderen, dass man dem eben wirklich abnimmt, dass der diese von Disziplin geprägte und ja ziemlich knöcherne Militärausbildung genossen hat und das ja auch lebt. Und das machen ja die anderen nicht. Also die halten sich ja an Direktive halten sich die anderen Captains ja in der Regel gar nicht. Und das ist schon auch bei Sisko, ja, der kocht halt da sein eigenes Süppchen, gell, und macht das, wie er das für richtig hält.
Ja gut, das ist die Rolle, das ist okay, aber
ja genau, wie man das halt auch machen muss auf so einer Station, ist dann wahrscheinlich auch richtig, klar.
Aber ich finde die Schauspieler, also wie er spricht, also der Schauspieler, wie der seine Sätze vorträgt, sehr gewöhnungsbedürftig, also sehr anstrengend. Also
ja gut, ich habe hab's auf Deutsch gesehen, das hat mich nicht gestört, deswegen.
Ja. Ja, ne, also alle anderen sind völlig okay, Quark und so und die anderen, ganze Brückencrew, das passt schon. Kira ist so ein bisschen, die ist auch, die keift halt immer so auf Englisch. Ein bisschen anstrengend, aber okay. Naja, vielleicht gewöhne ich mich noch dran.
Ach, oder vielleicht wird er noch Englisch. Besser. Ja, das passt natürlich. Das macht sie auf Deutsch nicht so. Weshalb man nicht versteht, warum sie so zickig immer dargestellt wird, weil eigentlich ist sie das nicht so richtig in der deutschen Synchro. Sie ist auch eher heiß. Also eigentlich ist sie schon auch. Ja.
Naja, ich werde mal ein bisschen weiterschauen. Ich, jetzt auf relativer Sparflamme. Jetzt nicht irgendwie eine Folge jeden Tag oder so, sondern das fliegt so ein bisschen nebenher und vielleicht eine die Woche maximal. Das heißt, es wird noch ein paar Monate und Jahre dauern, bis ich da durch bin.
Ja, aber das wird richtig gut später. Also es ist richtig
toll. Vielleicht geht dann bei mir die Schlagzahl auch hoch, wenn es dann gut wird.
Ja, glaube ich auch.
Also DS9 weiß ich ja, dass es gut wird. Da habe ich ja schon viel gesehen von. Das ist ja jetzt einfach nur nochmal so.
Ach so, ich hatte gerade von DS9. Hatte gerade DS9 im Kopf. Ach so, Enterprise. Ja, Enterprise kann man so nett wegschauen. Also das ist so, ist auch nicht so, ist schon auch fortlaufend, klar. Aber ja, nicht so fordernd, was das angeht. Ja, doch. Ist schon lustig, diese Spezies, die da auftauchen. Und vor allem diese Andorianer sind es doch, gell? Diese blauen. Das ist schon spaßig gemacht. Vor allem mit diesem Dauerschauspieler, der überall in Star Trek dauernd auftaucht, vor allem in DS9. Wie heißt der denn? Ah, mir ist der Name entfallen.
John Fleck. Meinst du den?
Wie?
John Fleck, heißt er so?
Nee, den meine ich nicht. Nee, der zum Beispiel Veyun auch spielt.
Okay, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht.
Und eben den Hauptantagonisten von Jonathan Archer, diesen Captain von den Andorianern. Oh Gott, ich weiß nicht.
Gibt's das eigentlich alles irgendwo bei Netflix oder?
Ach, und stimmt.
Co. Zum Gucken, ja, gibt es alles. Voyager ist bei Amazon Prime auf jeden Fall.
Jeffrey Combs heißt er, oder?
Da bin ich jetzt überfragt. Und Enterprise, Discovery, DS9 ist und TNG ist auf jeden Fall alles bei Netflix. Und ob Voyager auch noch zusätzlich bei Netflix ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall bei Prime. Und Original Series müsste, glaube ich, sogar auch bei Netflix sein.
Ja, die kann man vergessen. Das ist für die Füße.
Ja, aber dann zumindest kann man, wenn man jetzt Discovery guckt, ein paar wenige Folgen Original Series nochmal raussuchen, for reference reasons.
Ja, klar,
so aber Triple, das darf so ich jetzt, Quatsch, oder was? Darf jetzt nicht sagen, warum, damit man weiß. Ja, genau.
Ja, aber also ich finde die Original Series mal von der Nostalgie mal abgesehen, klar, wer das geschaut hat früher, der hat da irgendeine nostalgische Verbindung zu, so wie wir zu Next Generation. Aber das. Also das ist halt technisch auf so einem schlechten Niveau und auch erzählerisch und was die Figuren angeht, das ist so schablonenhaft. Ich finde, das ist eigentlich unerträglich für jemanden, der da nicht eh schon einen Bezug zu hat. Also selbst ich, der ein absoluter Trekkie ist, kann das nicht schauen. Also es ist mir unmöglich.
Okay. Ja, da bin ich schon in Teilen bei dir. Also das ist schon richtig. Vor allen Dingen Kirk finde ich.
Ist absolut lächerlich.
Also ist echt sehr anstrengend. Ich habe jetzt auch auf Netflix ist so eine Dokumentation, die Shatner mal gedreht hat. Die nennt sich The Captains. Und da trifft er sich halt mit Picard, mit
Avery Brooks. Mit den richtigen Captains?
Er trifft sich mit den, so darstellen willst, ja. Mit den Schauspielern, die anderen Captains gespielt haben, bis hin zu Chris Pine. Der ihn gespielt hat, was natürlich auch nochmal irgendwie so eine weirde Begegnung ist. Die fangen da erstmal mit Armdrücken an. Der ganz neue jetzt hier, Jason Isaacs als Discovery, der fehlt, weil das davor gedreht worden ist. Aber alle anderen sind drin. Und ich finde Shatner einfach auch da jetzt noch, da ist er ja jetzt der ältere Herr, der er heute ist. Ich finde den auch heute noch total anstrengend. Also der, wie er mit den anderen Leuten redet, wie unfassbar überzeugt er von sich ist. Und immer denkt, dass er so total tiefgründige Sachen sagen kann und sagt dann aber einfach nur so oberflächlichen Bullshit.
Dabei war er halt einfach nur der Erste. Ja, er war nur der Erste.
Ist wirklich anstrengend. Also, ich habe es auch nicht zu Ende geguckt. Also, ich stecke irgendwo so bei, weiß nicht, 35 Minuten oder so und dann kommt Netflix jetzt immer, hier, willst du das nicht weitergucken? Ich denke,
das ist das Schlimmste. So, nein, will ich nicht, deswegen habe ich es ausgemacht. Geh weg.
Es gibt ja durchaus mal Sachen, die man abbricht, weil man irgendwie nicht kann oder weil man eingeschlafen ist oder so und dann will man das weitergucken. Aber gibt es da eine Möglichkeit, das zu entfernen irgendwie, dem Netflix zu sagen, hör mal auf?
Ja. Okay. Kannst du irgendwo reinklicken und sagen so, möchte ich nicht mehr gucken. Oder habe ich fertig geguckt, markiere als, habe ich fertig geguckt, fand ich doof.
Weil auf der Apple TV-App hast du immer nur bewerten. Und auf meine Liste oder wieder von meiner Liste runter.
Ja, dann mach doch das 40 mal.
40 mal. Sehr gut, das bringt's.
Kurz verwirrt.
Ja. Ja. Um einmal Shatner nicht mehr sehen zu müssen. 40 mal.
Ja. Naja.
Ja, es ist auch noch überbewertet durch Nostalgie. Aber ja, ist halt so.
Gut. Genau. Aber wir fliegen jetzt nicht nur in der Fantasie, sondern sogar in echt zum Merkur.
Genau.
Und in 3 Wochen fliegen wir beide, also wir fliegen natürlich nicht mit, aber wir werden die Stadt wieder mitverfolgen. Zumindest wieder mal eine Low-Orbit-Mission mit.
Ja, große Vorfreude.
Ja,
ich freue mich. Ein Wettersatellit. Ja.
Du warst, nee, Bob, du warst nicht, gell? Okay.
Und vor allem wieder Eumetsat, da war ich ja schon mal kurz.
Ja.
Und da freue ich mich wieder drauf, weil es einfach sehr beeindruckend ist. Das, allein dieses Gebäude und dieses Setting dort.
Das wird bestimmt super, ich bin so gespannt. Ja.
Macht ihr das in der Sendung darüber?
Na, bestimmt. Wir werden auf jeden Fall irgendwie berichten.
Klar, sehr gut. Also Aufnahmegeräte werden wir sicherlich mitnehmen. Mal gucken, ob wir da auch was aufzeichnen können oder wie sich es da halt ergibt.
Ja. Na dann. Also, Bepi Colombo.
Ist übrigens offensichtlich so wichtig, dass es sogar in die Tagesthemen geschafft hat.
Ja, Tagesschau aus.
Und war auch gar nicht so wenig. Und war dann auch Paolo Ferri hat ein paar Sätze sagen dürfen, da geht mir natürlich das Herz auf. Hier, Theresa, neben dem stand ich schon mehrmals, den habe ich schon interviewt. Ich habe mich aber nicht getraut, irgendwas zu sagen.
Den kennen wir, das ist ein guter Homie von uns.
Der Paolo. Ja. Ja, das ist schön. Da bin ich auch gespannt, wie das bei Olmetzat ist, wie viel man da kennen wird, wie viele Leute, oder ob das ganz andere Leute sind. Ja. Weiß ich nicht. Weil es war jetzt ja bei unseren letzten Events schon so, da sieht man halt dann doch immer wieder die gleichen Hanseln, die ja nicht irgendwelche Hanseln sind, sondern einfach echt hohe Tiere bei ESA.
die dann eben auch mal bei der in Tagesthemen erzählen, wie das so ist mit dem Flug zum Merkur. Mhm. Aber das ist auch schön. Also diese Fühlung einfach zu dem, ja, zu dem, zur europäischen Raumfahrt im Endeffekt, gell?
Ja, wenn man so will. Das ist toll.
Macht echt Spaß. Also, ich kann es nur immer wieder sagen. Wenn es was ist, bewerbt euch da.
Ja, auf jeden Fall. Gut, Bob, du bist jetzt dran mit rausmoderieren.
Ach Gott, meine Aufgabe?
Ja.
Werfen wir jetzt den Warp-Antrieb an, um
den Bob-Antrieb?
Den Bob-Antrieb, ja,
so heißt der. Den Warp-Antrieb zum Merkur.
Genau, einmal kurz anmachen und sofort wieder ausschalten. Sonst
ist man ich würde auch sagen, dann sind wir ganz schön schnell da.
Ja, man verbraucht mehr Sprit zum Merkur als zum Pluto.
Wegen den Bremsen.
Du musst da mal bremsen.
Ja.
Ja, beim Pluto muss man nur einmal Gas geben und dann warten, bis man da ist.
Genau.
Ja, und dann ist man irgendwo, wo es halt nur einen Klumpen Stein gibt, der nicht mal ein Planet ist. Das ist ja auch nicht
naja, das ist eine Definitionssache.
Na, das macht das Thema einfach nicht auf, sonst kommt Florian Freistetter und springt dir in den nackten Arsch ins Gesicht. Jedenfalls, wenn wir zurück sind vom Merkur, dann machen wir vielleicht auch nächste Woche die nächste Sendung. Und die wird dann wieder auf sneakpot.de erscheinen, dort, wo alle eure Kommentare entgegengenommen werden. Wenn ihr uns noch weitere Filme mit Liam Neeson zum Beispiel empfehlen möchtet, wo er Leute schlägt, die ich noch nicht gesehen habe zum Beispiel, das könnte ja sein. Oder den Christoph belehren wollt, dass der Film mit Barbara Streisand doch viel besser war als mit Lady Gaga. Oder sowas in der Art. Und wir diskutieren da gerne mit euch und in der nächsten Woche diskutieren wir wieder miteinander über andere Dinge. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.